Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
.30 Uhr, Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Der Friedensnobelpreis dieses Jahr geht an die Europäische Union.
The Union and its forerunners have over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe.
Die EU sorge seit sechs Jahrzehnten für Frieden, Demokratie und Menschenrechte. Dann neuer Direktor von Pro Helvetia und Nachfolger von Pius Knüsel wird Andrew Holland, der interimistische Leiter. Und Coca-Cola zahlt nicht mehr Steuern in Griechenland, sondern in der Schweiz. Das sorgt für Kritik. Die EU sei das große Friedensprojekt, das in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg für Frieden sorge. Dafür verleiht das Nobelkomitee in Oslo der Europäischen Union einstimmig den Friedensnobelpreis. Bruno Kaufmann berichtet.
In Zeiten wirtschaftlicher und politischer Krisen gelte es, die zentrale und wichtige Bedeutung des europäischen Integrationsprozesses nicht aus den Augen zu verlieren, erklärte der Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Torbjørn Jagland, bei der Bekanntgabe des diesjährigen Friedensnobelpreises. Mit der Europäischen Union wird laut dem Komitee ein Prozess und eine Organisation ausgezeichnet, die über sechs Jahrzehnte entscheidend zur friedlichen Entwicklung in Europa beigetragen habe. Nach der Versöhnung zwischen den Großmächten Frankreich und Deutschland konnten dadurch auch ehemalige Diktaturen im Süden und später im Osten Europas den Weg der Demokratie einschlagen, heißt es in der Begründung. Die hohe Auszeichnung will das norwegische Komitee allerdings auch als Ermunterung für einen weiteren Integrationsprozess verstanden haben, nämlich in Bezug auf den Balkan und die Türkei, wie Jagland bei der Preisverkündung in Oslo betonte. Nach Kroatien, das im kommenden Jahr Mitglied der EU werden soll, werden nun auch Beitrittsgespräche mit Serbien und Montenegro geführt. In Norwegen selbst, das in zwei Volksabstimmungen einen Beitritt zur EU abgelehnt hat, stößt die heutige Ankündigung auf viel Kritik. Dem Komiteevorsitzenden Jagland, einem führenden Anhänger eines norwegischen Beitrittes und früheren Ministerpräsidenten, wird von dieser Seite vorgeworfen, den Friedensnobelpreis für persönliche Ziele zu missbrauchen.
Bruno Kaufmann. Über das Signal, das der diesjährige Friedensnobelpreis sendet, sprechen wir gleich im Rendezvous nach den weiteren wichtigen Meldungen des Mittags. Und die hat Thomas Fuchs.
Die Kulturstiftung Pro Helvetia wird neu von Andrew Holland geleitet. Der 46-Jährige tritt am 1. November die Nachfolge von Pius Knüsel an. Andrew Holland ist gebürtiger Engländer und in Herisau aufgewachsen. Er war zuletzt Leiter des Bereichs Förderung und stellvertretender Direktor von Pro Helvetia. Zuvor war er unter anderem Dramaturg bei verschiedenen Tanz- und Theatergruppen und arbeitete beim Bundesamt für Kultur. Die Schweizer Stop-AIDS-Kampagne ist 25-jährig. Nun geht die Aktion des Bundesamtes für Gesundheit, der AIDS-Hilfe Schweiz und der Stiftung Sexuelle Gesundheit Schweiz in eine neue Runde, wie das BAG mitteilt. Thema der neuen Love Life Aktion ist die Partnerinformation. Mit Slogans wie «Sag es, wie du willst, aber sag es» werden Menschen mit Geschlechtskrankheiten aufgefordert, ihre Sexualpartner über die eigene Diagnose aufzuklären. So könnten auch die Partner sich testen und allenfalls behandeln lassen. Die Schweizer Pensionskassen haben im dritten Quartal gute Renditen erzielt. Das teilt die Credit Suisse mit. Gemäss ihrem Pensionskassenindex stieg der Wert der Anlagen um knapp 3%. Laut der CS legten die Kassen ihr Geld vermehrt in Fremdwährungsobligationen und Aktien an. Die Anlagen in Frankenobligationen und Immobilien gingen dagegen deutlich zurück. Der Bahn sollen für den Ausbau ihrer Infrastruktur 6,4 Milliarden Franken zur Verfügung stehen. Das fordert die Verkehrskommission des Ständerats. Finanziert werden sollen die Ausgaben zum Teil über die Mehrwertsteuer, wie die Parlamentsdienste mitteilen. Konkret soll die befristete Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der IV auch nach 2018 teilweise weitergeführt werden. Der Bundesrat hatte für den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur bis 2025 ursprünglich nur 3,5 Milliarden Franken aufwerfen wollen. Die Vorlage gilt als Gegenvorschlag zur VCS-Initiative für den öffentlichen Verkehr. Wegen einer Fahrleitungsstörung ist es im SBB-Morgenverkehr in der Region Zürich zu Behinderungen gekommen. Der Bahnhof Oerlikon war nur beschränkt befahrbar. Die Züge der S16 fielen zwischen Zürich-Hardbrücke und Flughafen aus. Und bis gegen 8:30 wurden die Interregio-Züge zwischen Basel und Zürich-Flughafen umgeleitet. In Mexiko versucht das Parlament, die mächtigen Drogenkartelle wirksamer an der Geldwäscherei zu hindern. Ein neues Gesetz ermöglicht es der Justiz, den Kauf von Häusern, Flugzeugen, Motorbooten oder Schmuck besser zu überprüfen. Das Gesetz droht bei Geldwäscherei mit Gefängnisstrafen bis zu 20 Jahren. Die mexikanische Staatsanwaltschaft erhält eine Sondereinheit, um Finanzgeschäfte zu untersuchen. In Potsdam bei Berlin sind am Morgen 10.000 Einwohner evakuiert worden, weil eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden muss. Die Sprengladung war damals von einem amerikanischen Flugzeug abgeworfen worden und explodierte nicht. In München hatte die Sprengung einer Weltkriegsbombe Ende August große Schäden angerichtet. In Deutschland werden jedes Jahr nicht explodierte Fliegerbomben gefunden und entschärft, bald 70 Jahre nach dem Ende des Krieges.
Sie hören Rendezvous, der Friedensnobelpreis für die EU. Wir haben erste Reaktionen aus Brüssel darauf und sprechen mit dem großen alten Europäer, Alfred Grosser.
Es ist wirklich die Ermutigung, die man kaum erhoffen konnte. Denn nach so vielen Jahren hätte man eigentlich der Union schon längst den Friedensnobelpreis geben können.
Neues gibt's auch aus der Schweiz. Die Pro Helvetia hat einen neuen Direktor. Ob er zahmer ist als sein Vorgänger? Coca-Cola zahlt die Steuern nicht im mausarmen Griechenland, sondern neu im steuergünstigen Zug.
Das Beispiel Griechenland, für die ist es eine Katastrophe, wenn sie auf diese Steuereinnahmen verzichten müssen.
Und die Schweiz verliere auch. Stop AIDS, die Kampagne kennen wir alle seit 25 Jahren. Eine Reise durch die Geschichte der AIDS-Prävention. Und Geschichte versucht der Kanton Luzern zu schreiben. Neu soll die Kosten für Beschädigungen bei Demonstrationen der Veranstalter bezahlen.
Juristen sprechen hier von der Gefahr von Willkür. Das darf in diesem Bereich der Meinungsäußerungs- und Versammlungsfreiheit nicht sein.
Und schließlich Neuseeland, Gast an der Frankfurter Buchmesse und im Tagesgespräch um 13 Uhr. Zuerst aber noch zu Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.649 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.20.96 gehandelt, der Dollar zu 93,20 Rappen. Das Wetter. Heute fällt vor allem im Osten immer wieder Regen, sonst gibt es nur noch örtlich Schauer. Im Westen und Süden zeigt sich gelegentlich die Sonne. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 14 und 18 Grad. Morgen Samstag hat es im Norden zuerst gebietsweise Nebel, sonst ist es trotz Wolken vielerorts freundlich. Im Süden hat es viele Wolken und örtlich fällt Regen. Am Sonntag ist es im Norden tagsüber noch vielerorts trocken, im Süden setzt verbreitet Regen ein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad.
Die Europäische Union wird also mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Der Staatenbund, der gegenwärtig in einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise steckt und vor seiner bisher größten Herausforderung steht. Wer heute EU hört, denkt mehr an die Wirtschaft und ans Geld als an den Frieden. Das Nobelpreiskomitee erinnert jetzt daran, dass die EU im Kern aber ein großes Friedensprojekt ist. Zugeschaltet ist jetzt unser EU-Korrespondent in Brüssel, Urs Bruderer. Wie reagiert man in Brüssel auf die Nachricht aus Oslo?
Ganz kurz und grob gesagt, mit großer Freude. EU-Kommissionspräsident Barroso ist bereits vor die Medien getreten. Auch er hat gesagt, das sei eine große Ehre. Ich schlage mal vor, wir hören dazu, wie er das gesagt hat.
I have to say that when I woke up this morning, I did not expect it to be such a good day.
Heute Morgen beim Aufstehen habe er nicht erwartet, dass es einen so guten Tag gebe. Bemerkenswert ist, er klingt fast bedrückt. Er ist sonst ein Medienprofi, bereit, jederzeit Begeisterung vorzuspielen. Heute gelang ihm das nicht. Ich glaube, das ist, weil es ihn so tief berührt hat. Auch seine Mitarbeiter sind offensichtlich durchgeschüttelt. Sie sollen einander in den Armen liegen auf den Gängen, mit den Tränen in den Augen. Kurz, es herrschen Rührung, Freude, Dankbarkeit und Stolz.
Die EU ist ein sehr großes Gebilde. Wer ist vor allem damit gemeint, wenn die EU den Friedensnobelpreis bekommt?
Das ist eine gute Frage. Das Nobelpreiskomitee nennt keine Namen. Nicht die der Gründerväter, nicht die der Treibkräfte der EU-Erweiterung, noch sonst irgendwelche. Gemeint ist ganz offensichtlich das Projekt EU. Diese einzigartige Methode der Zusammenarbeit von Ländern, wie es sie nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Seit 6 Jahrzehnten entwickelt sich dieses Projekt. Schritt für Schritt treibt man in der EU wirtschaftliche Verflechtung voran. Das hat Vertrauen geschafft und das hat auch Abhängigkeit geschafft. Tatsache ist, seitdem gibt es keine Kriege mehr in vorher kriegsgeplanten Westeuropa. Der Preis gilt meiner Meinung nach dieser Methode, diesem Schritt für Schritt wirtschaftlich zusammenwachsen. Und sie gilt als Export der EU-Erweiterung. Zunächst nach Südeuropa, nach Osteuropa. Dort ist die EU mit dem Export Demokratie und Frieden ganz sicher gefördert.
Wir haben leider einige Probleme mit dieser Leitung und ich schlage darum vor, dass wir das Gespräch, das wir schon geplant haben, das vorziehen. Alfred Grosser ist deutsch-französischer Publizist, Soziologe und Politikwissenschaftler. Ich fragte ihn, wie er die Auszeichnung für die EU-Werte.
Es ist wirklich die Ermutigung, die man kaum erhoffen konnte. Denn nach so vielen Jahren hätte man eigentlich der Union schon längst den Friedensnobelpreis geben können. Dass dieses Jahr geschieht, wo Europa zugleich hoffnungsvoll und in der Krise ist, das ist ein besonders schönes Ereignis.
Das heißt, Sie denken, es ist der richtige Zeitpunkt, der EU diesen Preis zu übergeben?
Ja, ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, weil man ständig von der Krise spricht, die finanziell vorhanden ist. Aber man findet sich zusammen und es ist eine Ermutigung, zum Beispiel nach Frankreich und nach Deutschland ernst zu nehmen, dass man zusammen Autorität hat durch gemeinsame Institutionen. Ich nehme ein deutsches Beispiel. Man soll natürlich gemeinsam die Banken überwachen, aber nur nicht die Deutschen. Das ist genau das Benehmen, das das Gegenteil ist von dem, was der Nobelpreis bedeutet.
Was denken Sie, wie weit ist denn der Friedensgedanke, auf dem die EU auch fußt? Wie weit ist dieser Gedanke aus den Köpfen verschwunden?
Er ist nicht verschwunden, er ist nicht, sagen wir mal, alles gilt als so selbstverständlich, dass es erstaunlich ist, dass seit nach 60 Jahren ungefähr daran erinnert wird, dass die EU Frieden schafft. Ich habe neulich gesprochen von einer deutsch-französischen Jugendgruppe und habe gesagt, wie schön es sei, dass es da keine Grenze mehr gibt. Und da sagten die Franzosen, und die Deutschen sagten, na und? Alles ist selbstverständlich und ich musste erklären, warum es eben nicht selbstverständlich ist. Und das zeigt der Friedenspreis auch, dass diese Überwindung im friedlichen Sinne keine Selbstverständlichkeit gewesen ist.
Was kann der Nobelpreis in der jetzigen Situation in der EU bewirken? Kann er etwas verändern?
Er kann einen gewissen Druck ausüben auf die verschiedenen Regierungen, etwas mehr europäisch zu denken. Und man kommt dann langsam zu einer Formel, die ein französischer Premierminister bereits 1974 gebraucht hat. Die Europapolitik ist nicht mehr ein Teil unserer Außenpolitik, ist etwas anderes und trennt sich nicht mehr von den Zukunftsprojekten, die wir für uns selbst machen. Wenn Frau Merkel und Hollande das gemeinsam sagen würden, wäre das schon ein schönes Resultat des Friedensnobelpreises.
Ich höre immer wieder, dass Sie Deutschland und Frankreich benennen. Wie wichtig ist es denn, dass Deutschland und Frankreich sich wieder mehr finden und die gleiche Sprache sprechen?
Es ist wichtig, aber man muss mit den anderen zusammengehen und das macht Hollande momentan wirklich sehr gut. Dann muss man sich vorsichtig sein gegenüber anderen. Ich kann mir vorstellen, dass der Zwang sein wird, dass niemand mehr Geld in der Schweiz unregelmäßig hinterlegen kann. Das wäre zum Beispiel etwas sehr Schönes, was Europa erreichen könnte. Und dass die Luxemburger Banken europäisch werden und nicht mehr für Geldversteckung da sind. Da gibt es eine Menge zu tun, um zu zeigen, dass man wirklich europäisch nicht nur spricht, sondern handelt. Frankreich und Deutschland sprechen
europäisch, tun so, als hätte de Gaulle das alles geschaffen, obwohl es Robert Schuman am 9. Mai 1950 war mit der Montanunion. Und das Feiern verhindert nicht, dass es Konflikte gibt und momentan die psychologische Lage zwischen Berlin und Paris ist nicht besonders gut.
Das waren Ausführungen des deutsch-französischen Publizisten Alfred Grosser. Und damit zurück zu Urs Bruderer in Brüssel. Die Leitung sollte jetzt wieder stehen. Und zurück damit zu aktuellen europapolitischen Zeichen, die diese Verleihung setzt. Urs Bruderer, das Nobelkomitee versteht die Preisvergabe auch als Zeichen für die Aufnahme weiterer Länder in die EU. Wird dieses Zeichen gehört in Brüssel?
Ganz sicher wird das gehört. Ich denke, es löst gemischte Gefühle aus. Die Erweiterung, die soll weitergehen, das ist die Überzeugung hier in Brüssel. Aber es gilt auch, den Eindruck zu berücksichtigen, dass die letzte Erweiterungsrunde um die osteuropäischen Länder noch nicht wirklich verdaut ist. Man hat große Probleme mit Bulgarien, mit Rumänien. Und zum Beispiel die Türkei, die auch noch als Kandidat gehandelt wird, das ist ein politisch so heikler Brocken, das steht derzeit sicher nicht auf der aktuellen Agenda.
Wir haben vorhin eben Alfred Grosser gehört, der ist überzeugt, dass die EU den Preis wirklich verdient. Ist der Verdienst der EU um den Frieden Europa derart unumstritten?
Ich glaube, dass die EU und ihre Vorläuferorganisationen die Versöhnung in Nachkriegseuropa gestützt haben und insofern auch den Frieden befördert haben, dies kaum zu bestreiten. Aber es gibt natürlich auch Kritik an der EU. Zum Beispiel, es sei vor allem ein Wirtschaftsprojekt. Ja, ich habe das gesagt, es ist vor allem die wirtschaftliche Verflechtung, die vorangetrieben wurde. Darunter gibt es, und darunter habe der soziale Frieden zum Beispiel in Europa gelitten. Es gibt Leute, die das sagen. Oder jetzt die Euro-Krise. Viele sagen, mit dem Euro habe die EU letztlich Spaltungstendenzen befördert in Europa. Also Kritik gibt es durchaus auch.
Urs Bruderer, zum Schluss ganz kurz. Die EU steckt in einer großen Krise. Kann sie dieses Zeichen aus Stockholm brauchen?
Ich glaube, sie kann es sicher brauchen. Es tut zuerst einmal den EU-Mitarbeitern hier in Brüssel sehr, sehr gut. Es ist eine Bestätigung ihrer Arbeit, die derzeit von vielen Seiten in Kritik geraten ist. Es ist ein guter Schub positiver Aufmerksamkeit für die EU. Auch das tut gut. Aber die großen politischen, finanziellen und wirtschaftlichen Kräfte, die die EU derzeit zu schaffen machen, die lassen sich durch einen Preis nicht bändigen.
Danke nach Brüssel an unseren Korrespondenten. Danke, Urs Bruderer. Der neue Mann an der Spitze der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia heißt Andrew Holland. Andrew Holland, der bisherige interimistische Direktor, bleibt damit in seiner Funktion. Er wird Nachfolger von Pius Knüsel, der die Kulturstiftung in den letzten 10 Jahren geprägt hat, unter anderem mit seinen provokativen Aussagen. Andrew Holland wurde am Vormittag als neuer Direktor der Pro Helvetia vorgestellt. Karin Salm, Sie waren an der Medienkonferenz für uns dabei. Der Interimistische bleibt also. Man könnte jetzt fragen, hat man keinen besseren gefunden?
Also für den Stiftungsratspräsidenten Mario Anoni ist Andrew Holland schlicht und einfach der beste Bewerber. Das hat er heute klar und deutlich gemacht. Er hat begründet, dass Andrew Holland die Kulturszene in der ganzen Schweiz à fond kenne. Er habe auch den Blick ins Ausland. Er sei akzeptiert bei den Kulturschaffenden. Man traut ihm zu, neue Entwicklungen anzustoßen. Und ich glaube, ganz wichtig, dass Mario Anoni Andrew Holland als integrative Person, als kulturellen Brückenbauer sieht. Kritik werden sicher einwenden, da hat man keinen gewählt, der in erster Linie für kulturpolitische Feuerwerke zuständig ist.
Wer ist eigentlich Andrew Holland?
Andrew Holland, er ist 46 Jahre alt, wurde in England geboren, ist in Herisau aufgewachsen und ich würde sagen, er kennt die Kulturförderung à fond. Die Kulturförderung ist schlicht und einfach sein Ding. Er hat nämlich doktoriert, hat die Kulturförderung in der Schweiz mit der Kulturförderung in den USA verglichen. Er war 8 Jahre lang beim Bundesamt für Kultur, hat hier ein Tanzförderungskonzept entwickelt und seit 2004 arbeitet Andrew Holland bei der Pro Helvetia und er war maßgeblich an der Ausarbeitung der Kulturbotschaft beschäftigt. Aber Andrew Holland kennt die Mechanismen der Kulturförderung auch von der anderen Seite. Er war selbst auch einmal Kulturveranstalter und unter anderem als Dramaturg tätig.
Andrew Holland war heute natürlich auch an der Medienorientierung dabei. Wie hat er auf Sie gewirkt?
extrem, extrem seriös und fast ein wenig zurückhaltend. Er ist sicher extrem viel zahmer als sein Vorgänger Pius Knüssel. Sein Statement hat nur 2 Minuten gedauert. Trotzdem ist er sehr kommunikativ, hat dann auf Fragen geantwortet. Ich würde sagen, Andrew Holland ist kein Blender, kein Provokateur, sondern einer, der die Knochenarbeit nicht scheut.
Karin Salm, was ist von Andrew Holland zu erwarten? Was verspricht die neue Direktion?
Das haben wir ihn auch gefragt nach Visionen. Wir mussten ein paar Mal nachfragen und er hat gesagt, die Vision sei einfach für ihn die Pro Helvetia, die offen ist, die zuhört und die sich ganz in den Dienst der Kunst stellt. Und die zweite Vision ist die Umsetzung der Kulturbotschaft. Sie werden auch sagen, das klingt ein wenig schlapp, aber ich glaube, man muss es auch sehen als eine Versachlichung in der kulturpolitischen Diskussion, in den Debatten. Und das, glaube ich, ist nicht schlecht, denn im Augenblick denke ich, ist wirklich eine Knochenarbeit dringend nötig.
Sagt deres Kulturredaktorin Karin Salm im Rendezvous. Es ist 9:09. Der Coca-Cola-Konzern verlegt einen wichtigen internationalen Sitz von Griechenland nach Zug. Der Konzern will damit Steuern sparen. Dass der Konzern ausgerechnet aus Griechenland weg und in die Schweiz ins reiche Zug zieht, sorgt für Kritik an der Steuerpraxis der Schweiz. Priscilla Imboden.
Die Sitzverlegung von Griechenland nach Zug sei beispielhaft, sagt Hans Baumann, Mitarbeiter der linken Denkfabrik Denknetz. Mit ihrer Tiefsteuerpolitik prelle die Schweiz arme Länder um Einnahmen, die sie dringend benötigten.
Man mag jetzt sagen, okay, für ein Land, sagen wir, wie die USA und so, spielt das nicht so eine Rolle, ein paar Milliarden weniger Steuereinnahmen. Aber es gibt auch Länder, ich denke gerade an die Dritte Welt, die auch betroffen sind, oder das Beispiel Griechenland. Für die ist es eine Katastrophe, wenn sie auf diese Steuereinnahmen verzichten müssen.
Hunderte von internationalen Firmen haben ihren Europa- oder Weltsitz in der Schweiz. Rohstoffhändler, Nahrungsmittelgiganten, Pharma-Multis. Sie profitieren davon, dass ihr Auslandgeschäft fast oder gar nicht besteuert wird. In einer Studie hat das Denknetz geschätzt, wie viel Geld deshalb dem Ausland fehlt.
Das ergibt nach unseren Schätzungen Steuerausfälle in der Höhe von 30 bis 36 Milliarden, die ausländischen Staaten entgehen durch diese Steuerflucht.
Dies alles schade anderen Staaten gewaltig. Und entgegen der gängigen Meinung profitierten die Schweizer Bevölkerung und die inländischen Firmen nicht vom Zuzug ausländischer Unternehmen, sagt Hans Baumann. Sie zahlten nämlich insgesamt etwa gleich viel Steuern wie im europäischen Durchschnitt.
Die KMUs und die schweizerische Bevölkerung sind eigentlich die Verlierer bei dieser Geschichte. Und die Gewinner sind die großen multinationalen Konzerne, die hier ihre Gelder verstecken.
Das Denknetz fordert, dass die Schweiz alle Steuerprivilegien für internationale Firmen aufgibt und alle Unternehmen mit 20% besteuert. Damit wäre auch der Konflikt mit der EU aus der Welt geschafft. Sie verlangt von der Schweiz mit steigendem Nachdruck, gewisse Steuerprivilegien für ausländische Firmen aufzugeben. Der Verband der Schweizer Industrie- und Dienstleistungskonzerne Swiss Holdings warnt vor solchen Schritten. Die guten Bedingungen für Firmen führten zu tieferer Arbeitslosigkeit in der Schweiz, sagt Geschäftsführer Christian Stiefel.
Wenn wir das nicht hätten, dann wären wir dann vielleicht bezüglich Arbeitslosenquoten, auch Jugendarbeitslosenquoten auf Höhen, wie man sie eben beispielsweise auch in anderen Ländern, EU-Ländern kennt. Und ich glaube nicht, dass das im Interesse der Schweiz wäre.
Das ist auch die Haltung des Bundesrates. Doch die Schweiz wird Zugeständnisse machen müssen. Denn Coca-Cola Griechenland ist nur das neueste Beispiel eines Konzerns, das seinen Sitz in die Schweiz verlegt. Vor 2 Jahren zog auch der britische Süßwarenkonzern Cadbury's nach Zürich. Solche aufsehenerregende Fälle lassen im Ausland aufhorchen und der Druck auf die Schweiz steigt weiter an.
AIDS. Mehr als 9000 Menschen sind bisher in der Schweiz an der Immunschwächekrankheit gestorben. Mittlerweile gehen die Todesfälle und Neuansteckungen deutlich zurück. Und das hat nicht zuletzt mit den Aufklärungskampagnen des Bundesamtes für Gesundheit zu tun. Stopp AIDS ist für uns alle zu einem Begriff geworden. Salvador Atasoy über eine Kampagne, die vor 25 Jahren ihren Anfang nahm.
Den Anfang machte Charles Clerc in der Tagesschau, als er im Februar 1987 einen Beitrag über einen neuen Werbespot des BAGs und der AIDS-Hilfe Schweiz ansagte. Wie selbstverständlich packte Claire vor laufender Kamera ein Kondom aus und rollte es sich über den Finger.
Dieses kleine Ding kann also über Leben und Tod entscheiden. Daran ändern weder erotische noch ästhetische oder moralische Bedenken etwas.
Eine Provokation, aber ein Glücksfall für die Stop-AIDS-Kampagne und der Startschuss zu weit größerem. Im Minimum ein Gummidrum. Am Song des Schweizer Mundartrockers Pullohofer kam keiner vorbei. Auch hier hatte das BAG seine Hände im Spiel, denn es war an der Zeit zu handeln. Allein im Kanton Zürich wurden Mitte der 80er Jahre mehr als 1000 Personen positiv getestet, die meisten davon homosexuelle Männer. Die Zahlen in der Schweiz explodierten förmlich. Die Kampagnen waren provokativ, fokussierten sich auf Triebe und Geschlechtsteile und provozierten die Zuschauer zum Leserbriefschreiben. Von Sexwerbung primitivster Art war die Rede, von obszön und widerlich. Etwa dann, als eine Figur namens Leo in einem Spot in den 90er Jahren anhand einer Banane erklärte, wie man ein Kondom benutzen sollte.
Und jetzt nur noch rollen und fertig.
Massiver Protest kam vor allem aus konservativ-christlichen Kreisen, doch die Kampagne war ein Erfolg. In den 90er Jahren sank die Zahl der Neuansteckungen, die Werbetöne wurden sanfter. Doch 2001 kehrte die Angst vor AIDS zurück. Aus einer Krankheit für Homosexuelle wurde eine Krankheit für alle, denn fast die Hälfte aller Neuansteckungen wurde bei heterosexuellen Männern diagnostiziert. In den vergangenen Jahren jedoch hat die Aufregung deutlich abgenommen. Leute zu provozieren, so scheint es, ist schwerer geworden, wie auch Roger Staub, Verantwortlicher für die Stop-AIDS-Kampagne, sagt.
Ja, es ist nicht mehr News wie damals, es ist nicht mehr diese tödliche Bedrohung. Heute gehört HIV zu den schwereren sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Bevölkerung, glaube ich, weiß, dass es das gibt und die Jungen vor allem scheinen die Botschaft doch begriffen zu haben. Die Schutzraten beim Sex unter Jugendlichen sind sehr hoch.
Abgenommen hat auch das Budget, standen in den 80er Jahren noch gut 5 Millionen für eine Kampagne zur Verfügung, so ist es heute nicht einmal mehr die Hälfte. Seit gut einem Jahr steht beim BAG deshalb auch nicht mehr nur AIDS als sexuell übertragbare Krankheit im Vordergrund, sondern auch Syphilis oder Chlamydieninfektionen. Ein Thema, über das in der Öffentlichkeit laut BAG immer noch viel zu wenig gesprochen wird. In der neuen Kampagne wird deshalb auch nicht mehr gesungen, sondern vor allem geschwiegen.
Sag es, wie du willst, aber sag es. Sprich mit deinem Partner über Geschlechtskrankheiten.
Es ist Teil der Schweizer Demokratie, das Recht auf Demonstration. Und wenn ein Demonstrationszug durch die Stadt zieht, steht oft auch die Polizei bereit, für den Fall, dass Farbbeutel oder Bierflaschen fliegen. Bis jetzt waren die Polizeieinsätze überall gratis. Nur Luzern verlangt jetzt als erster Kanton Geld, und zwar von den Demo-Organisatoren. Und zwar, wenn sie nicht mit den Behörden zusammenarbeiten und alles tun, um allfällige Schäden zu verhindern. Kritiker befürchten Willkür und eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Miriam Eisner.
Demonstrationen im Kanton Luzern können die Veranstalter künftig teuer zu stehen kommen. Eine neue Verordnung ermöglicht, Organisatoren oder Teilnehmern von Demos Rechnung zu stellen für das Polizeiaufgebot. Gratis ist die Polizeiarbeit nur noch, wenn die Veranstalter gut mit den Behörden zusammenarbeiten, erklärt die zuständige Regierungsrätin Yvonne Scherli von der SP.
Wenn der Veranstalter im Vorfeld der Demonstration seiner Sorgfaltspflichten nachkommt, alles erdenklich Mögliche macht, um eben Gewalt an Personen und Gewalt an Sachen auszuschließen, dann wird er nicht kostenpflichtig.
Wenn ein Veranstalter aber nicht kooperiert, droht ihm eine saftige Rechnung für den Aufwand der Polizeikräfte.
Wenn die Demonstration zum Beispiel unbewilligt ist oder er wählt eine Route, die nicht so abgemacht war mit der Polizei, dann kann er beteiligt werden an den Kosten, die die Polizei ausmacht.
Ob ein Demo-Organisator zahlen muss, hängt also davon ab, ob er seine Sorgfaltspflicht vor und während der Kundgebung wahrnimmt. Für kritische Juristen eine problematische Regelung, erklärt Peter Wicki, der Präsident der Demokratischen Juristinnen und Juristen Luzern.
Es ist nicht ersichtlich, was der Gesetzgeber darunter genau versteht.
Dadurch könnten Demonstrationsveranstalter im Voraus nicht abschätzen, mit welchen Kosten sie konfrontiert würden.
Juristen sprechen hier von der Gefahr von Willkür. Das darf in diesem Bereich der Meinungsäußerungs- und Versammlungsfreiheit nicht sein.
Kommt hinzu, dass spontane Kundgebungen unmöglich sind.
Solche würden automatisch immer mit Kosten belastet. Das darf nicht sein, weil nach unserem Rechtsverständnis heute im Kanton Luzern Spontandemonstrationen ausdrücklich möglich sind.
Besonders stoßend ist für Kritiker auch, dass die Regelung missbraucht werden kann. Sie lade politische Gegner ein, an Demos absichtlich zu randalieren, um missliebige Veranstalter zu schädigen, sagt Peter Wicki.
Die Formulierung spricht ja da von Sachbeschädigungen, zum Beispiel als Voraussetzung, dass dann Kosten überbunden werden können. Das heißt, wenn ein Veranstalter alles vorbildlich organisiert, aber ein politischer Gegner, der sich unter die Menge gemischt hat, dann einen Farbbeutel schmeißt, dann haben wir die Sachbeschädigung mit diesen für den Veranstalter sehr gravierenden Folgen.
Völlig aus der Luft gegriffen sei diese Befürchtung nicht, räumt Regierungsrätin Yvonne Scherli ein.
Man kann dieses Risiko nicht ganz ausschließen, da müssen wir ja ehrlich sein.
Aber Luzern sei anders als größere Städte wie Zürich oder Bern überschaubar. Behörden und politische Aktivisten kennten sich und bemühten sich um problemlose Abläufe. Ob die neue Verordnung verfassungskonform ist, klärt jetzt das Luzerner Verwaltungsgericht.
Miriam Eisner. Neuseeland, das Naturparadies voller Schafe und guter Autorinnen und Autoren. Neuseeland ist Gast an der Frankfurter Buchmesse und gleich im Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Europäische Union. Das Nobelkomitee in Oslo erklärte dazu, die EU und ihre Vorgänger hätten über 6 Jahrzehnte zur Förderung von Frieden und Versöhnung beigetragen. EU-Ratspräsident Van Rompuy reagierte mit Stolz auf die Ehrung. Die Kulturstiftung Pro Helvetia wird neu von Andrew Holland geleitet. Der 46-Jährige tritt am 1. November die Nachfolge von Pius Knüssel an. Holland war zuletzt Leiter des Bereichs Förderung und stellvertretender Direktor von Pro Helvetia. Die Schweizer Stop-AIDS-Kampagne ist 25-jährig. In der neuen Kampagne werden Menschen mit Geschlechtskrankheiten aufgefordert, ihre Sexualpartner über die eigene Diagnose aufzuklären. So könnten sich auch diese testen und allenfalls behandeln lassen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.